Hi miteinander, herzlich willkommen zum zweiten Teil mit meinem Freund Emil. Heute steigen wir tief in das Thema Kryokonservierung ein, deren Risiken und den Stand der Technologie. Wir sprechen über die Zukunft, das mögliche Leben in ein paar hundert Jahren, Superjachten und Kryokonservierung, sowie über Emils Pläne, die weltweite Nummer 1 in diesem Feld zu werden. Falls ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, checkt die Playlist. Ansonsten viel Spaß! Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Cryogenics, Cryonics. Cryogenics, was ich verstanden habe, ist der Zweig der Physik, der sich mit der Produktion und Auswirkung von sehr niedrigen Temperaturen befasst.
Ja, in der Tat.
Aber das ist sozusagen der übergeordnete Bereich, wo es darum geht, auch wie sich Materialien, nicht nur sozusagen Menschen. Und Cryonics ist die Praxis des Einfrierens von Körpern oder Gehirn von verstorbenen Personen in der Hoffnung, dass sie in der Zukunft wiederbelebt und geheilt werden können.
Fast. Also die Definition ist, einfrieren ist es nicht.
Okay.
Also wir machen sehr viel dafür, dass es nicht eingefroren wird. Aber grundsätzlich ist die Grundidee ist die richtige. Also umgangssprachlich sagt man natürlich immer einfrieren. Es ist die Technik, wo man sagt, wie gesagt, als Brückentechnologie, wo man sagt, heute können unheilbare Krankheiten noch nicht geheilt werden. Wenn heute Menschen gesagt bekommen, dass sie Krebs haben und der Krebs nicht heilbar ist und die Ärzte sagen, man hat vielleicht noch 6 Wochen zu leben, dann hat man im Endeffekt die Wahl oder die Person hat selber die Wahl zu sagen, möchte ich beerdigt werden oder eingeäschert werden oder möchte ich kryokonserviert werden.
Okay, kurz auch nochmal, weil oft kommt doch so dieses Bild von Einfrieren aus Science Fiction, also du wirst eingefroren und dann...
Ja.
Es ist Vitrifizierung?
Genau. Es ist im Endeffekt eine Methode des Runterkühlens, ohne dass sich Eiskristalle bilden. Einfrieren heißt im Endeffekt, Eiskristalle bilden sich.
Und diese dann Kristalle sind sich scharf. Ausdehnen.
Genau, die sind scharf, die machen eine ganze Reihe von Schäden im Gewebe. Und bei der Kryokonservierung macht man oder konserviert man, kühlt man runter, ohne dass sich Eiskristalle bilden. Und dann für die Menschen, die halt sagen, okay, statt eingeäschert zu werden oder statt beerdigt zu werden, möchte ich lieber kryokonserviert werden. Für die Chance, dass in der Zukunft irgendwann dieser Prozess rückgängig machbar ist.
Okay, Brückentechnologie. Wann hat man ernsthaft sozusagen begonnen, daran zu forschen? Also ich weiß nicht, wie alt ist Cryogenics, also sozusagen der Forschungszweig? Weißt du das?
Gute Frage.
Das
ist,
okay.
Also ist zwar irgendwie die Grundlagentechnik, aber das ist kein Tagesthema für
dann,
uns.
Dann lass uns einen Sprung machen, weil ich weiß, ich glaube in den 30ern, Robert Ettinger ist so, sag ich mal so, the Godfather.
Ja, der hatte also, zugegebenerweise auch, der hatte nicht die erste Idee, sondern die Ideen sind davon uralt. Also Benjamin Franklin hatte damals in einem seiner Briefe geschrieben, wäre es nicht toll, wenn wir in der Zukunft wieder auswachen könnten, nachdem wir konserviert wurden für eine Zeit lang. Damals natürlich noch nicht Kryokonservierung, kannte man
also
damals
es war aber
nicht.
So diese Idee von on hold
ist die gleiche stellen. Idee, genau. Es ist die gleiche Idee, sodass der Körper nach dem Tod nicht verwest, sondern gehalten, aufgehoben wird, sodass dann in der Zukunft irgendwann wieder rückgängig gemacht werden kann. Also die Idee, die Grundidee ist ganz, ganz, ganz alt. Irgendwann so in den 1960er Jahren hat man damit angefangen, das erstmal konkret zu machen. Damals aber noch sehr rudimentär, also was wir gerade besprochen haben. Damals wurde wirklich noch eingefroren. Also Eiskristalle haben sich damals gebildet. Man hatte damals noch keine Kryokonservierungsmittel. Und so realistischerweise ist dieser Bereich von in die Forschung reingekommen, so in den 2000er Jahren.
Okay, 67, ich glaube James Bedford, Psychologe, war die erste Vitrifizierte?
Nein, damals noch eingefroren.
Damals noch eingefroren?
Ja, also damals Vitrifizierung heißt im Endeffekt runterkühlen ohne Eiskristallbildung.
Okay.
Das macht man aber erst seit ungefähr 2000 oder knapp nach 2000.
Also jetzt, der liegt ja noch, also oder, der ist irgendwo noch, aber dadurch, dass, sage ich mal, die Konservierung sehr schlecht vonstatten ging, sehr viel Schaden angerichtet hat, muss die Technologie sehr, sehr weit kommen, um ihn wiederherzustellen oder.
Das ist natürlich alles hochgradig spekulativ, wie in der Zukunft das funktionieren könnte.
Okay.
Aber, und das ist ja die Grundidee dahinter, wenn die Alternative Einäscherung oder Beerdigung ist, wo für Leute abhängig von der Weltanschauung die Chance exakt null ist oder so so nah an Null wie nur irgendwie realistisch möglich. Ist zumindest Kryokonservierung in meinen Augen immer eine bessere Chance. Und natürlich ich und unsere Forschungspartner und noch eine ganze Reihe von anderen Leuten, Labore, Institute und so weiter, wir setzen alles dran, dass wir die Forschung so viel voranbringen und die Chance so weit wie möglich erhöhen, dass es halt in der Zukunft funktioniert.
Also Kryokonservierung bietet eine Alternative.
Oder eine Chance.
Eine Chance.
Ja, also es bietet eine Chance, dass technischer Fortschritt so viel weiterkommt, dass man den Prozess irgendwann in der Zukunft rückgängig machen kann, dass die Krankheit, die einem heute das Leben gekostet hat, also Krebs oder was auch immer es sein mag, in der Zukunft heilbar sein wird. Und dass denn die, wenn man das jetzt mit 85 macht, dass die Restlebenserwartung eines 85-Jährigen irgendwann in der Zukunft halt nicht 2 Jahre ist, sondern 30 Jahre.
Okay, so ein bisschen, wenn wir auch mal 50 Jahre zurückgehen,
ja.
Manche Krankheiten waren damals ein Todesurteil, die heute
exakt
behandelt werden. Das ist
genau die Grundidee, wo wir früher an Infektionskrankheiten gestorben sind und nicht wir, also viele, viele Menschen. Heute sagt man, okay, nimm Antibiotika. Also ganz viele Sachen, wo man sich in der Vergangenheit nicht hätte vorstellen können, wie man das überhaupt angehen will. Heute ist es Standard. Also mein bestes Beispiel ist immer Herztransplantationen.
Hm.
Es ist eine Technik, die, wenn man sie das erste Mal hört, ist das für viele Leute, natürlich heute ist es Standardwerk, niemand würde das vermissen wollen. Aber damals war das sicherlich für viele Menschen, auch für Ärzte, Herzen vom einen Menschen nehmen und anderen Menschen rein transplantieren, hört sich erstmal wie Science Fiction an. Und das ist natürlich jetzt nur ein Beispiel. Man kann aus allen Techniken aus der Medizin, vom Flugzeug, also nicht Flugzeuge sind nicht Medizin, aber auch in ganz vielen anderen Bereichen, iPhones, Flugzeuge kann man sich nicht vorstellen, 50 Jahre bevor sie da sind.
Mhm.
Und zwar nicht im Sinne von, ja, wir wissen noch nicht genau, wie man das machen soll, fundamental nicht vorstellen. Und Kryokonservierung ist vielleicht nicht ganz so unvorstellbar, zumindest nicht für mich, aber es ist sicherlich eine Technik, wo irgendwo diese Grundthese, dass wissenschaftlicher Fortschritt Sachen ermöglicht, die man sich heute nicht vorstellen kann. Das ist ein Teil der Grundidee.
Wo sind wir aktuell sozusagen beim Stand der Technologie? Soweit ich weiß, es gibt einerseits ist die Herausforderung, die Vitrifizierung so vorzunehmen, dass Gewebe, Organe nicht beschädigt werden.
Mhm.
Ja. Und genau, der zweite Teil ist, den Menschen in irgendeiner Form sozusagen wieder zum Leben zu
ja.
erwecken.
Nein, ja. Also genauso zum Leben zu erwecken, wie man in den 1960er Jahren keine Herzdruckmassage gemacht hat. Also Herzdruckmassage, Wiederbelebung ist eine Technik, die erst seit den 1960er Jahren gemacht wird. Wenn man 1950 das Herz aufgehört hat zu schlagen, sagt man, der Mensch ist tot, unwiderruflich für immer. Heute ist es Medical Malpractice, wenn man keine Herzdruckmassage macht, Wiederbelebung, Sauerstoff gibt, Adrenalin gibt und
so weiter. Das ist keine Frage. Es ist wie, du tust
Standard.
Okay.
Absolut Standard. Und Kryokonservierung ist praktisch, ja, also man kann, was man heute kann, man kann eine ganze Reihe von Dingen kryokonservieren.
Genau. Ja. Lass uns mal, wir haben einmal die Konservierung und dann das zum Leben erwecken, was ja, ja. auch dann nochmal verschiedene Aspekte hat, ob sozusagen nur das, was man Persönlichkeit, Bewusstsein nennt, eventuell auch in eine, ich meine, das sind Zukunfts, sind Zukunftsvisionen, in eine Cloud hochgeladen wird und in eine virtuelle Realität.
Alles
oder das sozusagen das Bewusstsein an einen gezüchteten Körper, der besser intakt ist, oder der Körper auch wieder sozusagen instand gesetzt wird. Aber lass uns erstmal in den ersten Teil gehen. Und das ist die Vitrifizierung. Teilweise arbeiten wir ja mit dem Verfahren der Vitrifizierung bei Organtransplantationen auch.
Bei menschlichen Organtransplantationen noch nicht.
Ah, okay. Also
was man heute kryokonservieren kann, vitrifizieren kann, sind Eizellen, Spermien, total von In-vitro-Fertilization, wird täglich gemacht. Im Labor werden konstant, habe ich damals natürlich auch selber gemacht, konstant Zellen.
Also wo es funktioniert, dass man sie auf Hold stellt?
Absolut.
Also eine Eizelle beispielsweise?
Viele, viele Jahre oder Jahrzehnte wieder rausnimmt.
Okay.
Und die Zelle lebt weiter.
Okay.
Bei Zellen geht das super. Es geht bei, wie gesagt, Zellen im Labor, In-vitro-Fertilization-Zellen geht super. Es geht bei kleinen Gewebe. Es geht bei kleinen Organen, also tierische Organe. Die kann man kryokonservieren, wieder aus der Kryokonservierung rausnehmen, in das Tier wieder reintransplantieren, funktionieren noch, Tiere leben weiter, alles super. Man kann es auch mit ganzen Lebewesen machen, aber nur im Labor, mit kleinen Lebewesen. Die C. elegans, so kleine Würmer sind das.
Okay.
Die kann man kryokonservieren, kann man die nach der Kryokonservierung, kann man die wiederbeleben. So, die behalten ihre Erinnerungen. Zugegebenerweise ist Wurmerinnerung, aber es ist also ein gelerntes Verhalten, was in der neuronalen Struktur, also wie gesagt, ist Wurmerinnerung. Aber es ist zumindest irgendwo das gleiche Grundkonstrukt. Und man kann zeigen, dass man, wenn man ganze Menschen kryokonserviert, dass der Kryokonservierungsteil, also der erste Teil der gesamten Story, dass der gut funktioniert. Also dass man Kryokonservierung hinbekommen kann, ohne dass sich Eiskristalle bilden, dass die neuronale Struktur danach so aussieht, wie sie aussehen soll und so weiter. Also den ersten Teil kann man, wenn man es ordentlich macht und schnell macht, kann man gut machen.
Okay, also es funktioniert bei Würmern beispielsweise, ja, und im menschlichen Bereich mit Eizellen und so weiter. Aber wo... Also es sind ja jetzt aktuell, ich glaube, etwa 500 Leute.
Ja, in der Größenordnung, ja.
Kryokonserviert. Wo stehen wir da? Also wo stehen wir da, wenn wir sagen, okay, das ist eine perfekte, oder wie würdest du eine perfekte Kryokonservierung beschreiben? Das alles.
Man muss bei Kryokonservierung ganz klar trennen zwischen Kryokonservierung in die Kryokonservierung. Und dann, welche Technik ist dafür notwendig und so weiter. Mhm. Also bis man einmal bei minus 196 Grad angekommen ist.
Okay.
Und dann, wie gesagt, vollkommen getrennt, was muss jetzt in der Zukunft gemacht werden, damit man von minus 196 Grad wieder.
Nee, das ist klar. Aber wo sind wir sozusagen? Wir können führen eine Kryokonservierung durch.
Ja.
Sind wir da, wenn wir sagen, okay, das wäre die perfekte Kryokonservierung, also zu dem Punkt, wo du bei minus 196 Grad bist, das ist, haben wir, der Prozess ist perfekt vollzogen, es ist keine Schädigung sozusagen im Gewebe entsprechend vorhanden. Wo ist man da aktuell? Wo ist die Wissenschaft?
Unter guten Bedingungen, also unter laborähnlichen Bedingungen, ist man da, noch nicht perfekt ist man nie, aber man ist auch nicht weit weg mehr. Also man ist wirklich, also man kann wie gesagt zeigen, dass man runterkühlt, ohne dass sich Eiskristalle bilden.
Okay, und wo sind noch die größten Herausforderungen aktuell? Bei der Runterkühlung?
Detailoptimierung. Also die Kryokonservierungsmittel sollten ein bisschen weniger toxisch sein. Die könnten bessere sogenannte Ultrastructure Preservation haben. Also das auf zellulärer Ebene und intrazellulärer Ebene. Also wenn man mit dem Elektronenmikroskop wirklich sich die zelluläre Struktur anguckt, dass die besser aussieht. Aber unter ideal gemachten Kryokonservierung ist da nicht mehr, also da ist immer in der Forschung was besser zu machen. Aber unter ideal gemachten Kryokonservierung ist die Qualität schon relativ gut.
Okay. Also dort ist man ziemlich weit gekommen. Wann kam jetzt?
Also der Punkt
jetzt
ist, ich kann, also formal juristisch, kann ich nicht sagen, man ist super weit, weil das kann ich erst sagen, wenn man Leute wieder bringt,
also
und dann weiß ich, okay, es hat geklappt.
Aber man kann eigentlich nur genau sagen, wie weit man heutzutage ist, wenn man auch in dem zweiten Teil das Wiedererwärmen, wieder entsprechend.
Wenn man sehr strikt sein will, genau, dann wäre das der Fall. Aber basierend, wie wir heute verstehen, wo Erinnerungen und Persönlichkeit und Identität und so weiter herkommen.
Wo kommst du her?
Soweit wir wissen, aus der Struktur der Zellen im Gehirn. Also im Endeffekt aus drei Sachen. Aus den Zellen an sich, aus den Verbindungen der Zellen und aus der Gewichtung der Verbindungen und aus der Internal Computation. Also im Endeffekt, um das jetzt irgendwie sehr technisch machen zu wollen, die Zellen kriegt irgendwelche Signale von allen Zellen. Die Zelle macht damit intern irgendwas und schickt dann irgendwelche anderen Signale raus. Und diese Input-Output-Beziehung und so weiter oder so ähnlich.
Und die Information, also sozusagen die Erfahrungen, die eine Persönlichkeit prägen.
Ja, ist gespeichert in diesen Verbindungen.
Okay, also das ist sozusagen.
Soweit man das heute versteht. Es kann irgendwelche Unknown Unknowns geben, aber soweit man das heute versteht, sind das die Faktoren.
Also vom aktuellen Verständnis ist, wenn das erhalten bleiben kann,
ja,
dann bedeutet es, dass ein Bewusstsein, das wir heutzutage in uns tragen, eine Persönlichkeit, eventuell wiederhergestellt werden kann zu einem späteren, ja, Zeitpunkt. Okay. Wo sind wir sozusagen im zweiten Part? Also, du hast ja gesagt, auf Wurmebene klappt es.
Ja.
wie ist das? Hat man jetzt schon probiert, Menschen auch wieder?
Nein.
Also wie, im zweiten Teil, wie geht die Forschung davon statten? Wie geht es da voran? Also, ja,
also im zweiten Teil sind wir sehr am Anfang. Man hat das noch nie mit Menschen versucht und man sollte das auch mit Menschen nicht versuchen. Und niemand im Feld denkt da auch nur drüber nach.
Okay.
Einfach, weil wir sind da noch viel, viel, viel zu weit weg. In der Kryokonservierung gibt es drei große Faktoren. Und wenn man diese großen Faktoren löst, löst man alles andere auch. Oder vier. Das eine ist, man muss so schnell wie möglich runterkühlen. Der zweite Faktor ist, man muss so schnell wie möglich erwärmen. Der dritte Faktor ist, was man runterkühlt, also Gehirn und den ganzen Körper, das sollte so wenig wie möglich Schäden genommen haben. Also wenn das Herz aufhört zu schlagen, fangen die Zellen an, wie einen Selbstrecycling-Prozess zu machen. Und den will man schnell stoppen, damit halt die Zellen sich nicht recyceln.
Also da vielleicht auch nochmal, aktuell ist Kryokonservierung auch nur möglich, wenn die Person tot ist. Es gibt nicht die Möglichkeit, dass, wenn jemand... Ich hatte nämlich jetzt im Vorfeld, als ich mit Leuten darüber gesprochen hatte, habe ich die Frage bekommen, hey, wenn ich mich jetzt in einem guten Zustand entsprechend fühle und sage so, hey, ich weiß aber jetzt, eventuell geht der Alterungsprozess sehr, sehr schnell und ich baue ab, würde es auch die Möglichkeit geben, mich jetzt kryokonservieren zu lassen?
Also einmal, die Möglichkeit gibt es rechtlich nicht.
Okay.
Gibt's und zweitens, sowohl ethisch als auch auch medizinisch würden wir das in keinster Weise empfehlen. Einfach aus der Logik heraus, dass wenn der technische Fortschritt in 10 Jahren in Kryokonservierung ist so viel mehr, hat so viel mehr Einfluss, ob die Kryokonservierung gut ist, als ob man jetzt 10 Jahre jünger oder 10 Jahre älter ist.
Mhm.
Das heißt, aus unserer Philosophie heraus sollte man so lange wie möglich, so gesund wie möglich leben. Und dann zum letztmöglichen Zeitpunkt, vorausgesetzt, man entscheidet sich da persönlich mit freier Willensäußerung und so weiter dafür, dann Kryokonservierung.
Was meinst du mit freier, also zur
Kryokonservierung? Also im Endeffekt, genau, ja, jemand sollte sich, also wir wollen, in der Medizin würde man sagen informed consent, also wirklich, wo man so einen Aufklärungsbogen unterschreiben muss. Wo man im Endeffekt im Aufklärungsbogen von den Ärzten in dem Fall als erklärt bekommt, was sind die Vorteile der Operation, was sind die Nachteile der Operation und so weiter. Genauso, das machen wir auch mit unseren Mitgliedern oder bei unseren Kunden, die sich kryokonservieren lassen möchten oder drüber nachdenken, das zu möchten. Wir erklären die Vorteile, die Nachteile, die Vorteile, wie funktioniert der Prozess und so weiter, damit die Menschen sich mit einer vollen, freien und vollständig informierten Willensäußerung dafür oder dagegen entscheiden können.
Hm. Jetzt nochmal zu dem wir kommen gleich nochmal, was bedeutet eigentlich Tod und Sterben? Mhm. Aber du sagst auch, es ist, umso später du dich kryokonservieren lässt, umso besser, weil auch, ja, wenn dein Alterungsprozess letzten Endes fortgeschritten ist, ja, sozusagen die Qualität der Konservierung wird viel, viel weiter sein. Und wenn dann dieser Zukunftszeitpunkt eintritt, wird man wahrscheinlich diesen Alterungsprozess, den du durchlaufen hast, eventuell auch mit einer zukünftigen Technologie, ja, entsprechend rückgängig machen können oder aufhalten können.
Ja, also alles, was ich über die Zukunft 100 Jahre von jetzt sage, ist leicht spekulativ. Es ist
spekulativ, ja.
Aber zumindest wäre mir aktuell nichts bekannt, warum man das nicht können sollte.
Mhm. Guessing schon mit gewissen Evidenz und vielleicht auch deinem Know-how, wie die Entwicklung voranschreitet. Ich habe verstanden, es gibt noch ein paar echt große Fragezeichen.
Ja.
Aber wenn man mal so ein Timespan zeichnet, glaubst du, man wird so weit sein, Leute zurückzuholen, eher in 100 Jahren oder eher in 500 Jahren?
Eher in 100 Jahren. Aber Vorhersage 100 Jahre oder 500 Jahre in der Zukunft ist in meinem Kopf kein großer Unterschied. 100 Jahre ist so schwierig vorherzusagen.
Okay.
Dass 500 Jahre nicht fundamental was anderes ist. Ja, es wird in 500 Jahren wahrscheinlich mehr möglich sein, aber das irgendwie quantifizieren, wie
wenn
viel
wir jetzt
mehr,
mal überlegen, 100 Jahre von heute.
Ja. Also manche Sachen gehen sehr langsam, manche Sachen sind fundamental nicht vorstellbar. Vor 100 Jahren, iPhones sind fundamental nicht vorstellbar. Autos sehen immer noch, so im Großen und Ganzen ist es ähnlich.
Aber genau, Mond, also Rakete auf Mond war auch nicht
absolut
wirklich vorstellbar. Ja. Ja. Okay, Thema Kryokonservierung ist eine Alternative zur herkömmlichen Bestattung, zur Verbrennung und sozusagen ist die letztmöglichste Wette, sein Leben eventuell zu verlängern. Ja. Ja. Ja? Was heißt Tod? Also, weil ich weiß, es gibt den klinischen Tod und Kryokonservierung ist aber erst, also es gibt den legalen.
Rechtlichen Tod, ja.
Rechtlichen Tod. Ja. Also Kryokonservierung ist ab dem Zeitpunkt des rechtlichen Todes
möglich.
Und dann gibt es einen Timeslot, der auch abgepasst werden muss, damit der Sterbeprozess und der Zersetzungsprozess nicht zu weit fortgeschritten ist, dass man sagt, okay, da wird es wahrscheinlich auch keine Chance mehr geben.
Ja, und wo jetzt genau, also im Endeffekt klinischer Tod ist einfach, das Herz hat aufgehört zu schlagen.
Okay.
Das ist, in faktisch allen Ländern ist das klinischer Tod-Definition weitgehend. Dann gibt es rechtlichen Tod, also es gibt Details, Unterschiede, aber im weitesten das Herz hat aufgehört zu schlagen, klinischer Tod. Dann rechtlicher Tod ist einfach, ein Arzt hat gesagt, ich erkläre jetzt diesen Tod.
Okay.
Da gibt es in verschiedenen Ländern unterschiedliche rechtliche Bedingungen für, was muss der Arzt gesehen haben, wie viel Zeit muss vergangen sein und so weiter.
Aber es ist unterschiedlich, es gibt nicht ein
internationales
Prozedere.
In jedem oder in vielen Ländern gibt es unterschiedliche Prozedere. Was genau muss gemacht werden, wie genau muss der Arzt es unterschreiben und so weiter. Kryokonservierung kann jetzt immer erst starten, wenn es rechtlich der Tod eingeklärt ist, liegt daran, dass rechtlich Kryokonservierung eine Spende, wo man sagt, eine Körperspende ist.
Aber das kommt ja eigentlich nach dem klinischen Tod.
Absolut, ja. Also erst klinischer Tod,
okay,
dann rechtlicher Tod, dann kann Kryokonservierung bedingen. Was wichtig zu sagen ist, klinischer Tod ist, wenn man Menschen versucht, nach klinischem Tod wiederzubeleben, was wir machen. Wenn Menschen auf der Straße, wie gesagt, das Herz aufhört zu schlagen, macht man Herzdruckmassage.
Okay.
Das heißt, man wiederbelebt Menschen nach dem klinischen Tod.
Was ja auch.
Die Menschen waren klinisch tot.
Okay, was ja eigentlich auch
Standard
ist.
Absolut.
Und
also Menschen, wir beleben jeden Tag Menschen nach klinischem Tod, wiederbeleben wir Menschen. Einfach mit Herzdruckmassage, mit Sauerstoff und so weiter. Und wenn Menschen gekühlt sind, sogar teilweise nach Stunden nach dem klinischen Tod.
Ist eine Wiederbelebung.
Ist nicht der Standardfall, aber es gibt Menschen, die beim Skiunfallfallen, in kalten Regionen umkommen.
Also aufgehört haben zu.
Aufgehört haben, das Herz hat aufgehört, hast du schlagen.
Zu schlagen.
Die werden nach einer Stunde oder sogar Stunden wiederbelebt.
Aber der Metabolismus runtergekühlt ist.
Auf zellulärer Ebene
sind
die Zellen auf zellulärer Ebene nicht gestorben.
Okay.
Die werden wiederbelebt. Gut, haben Kurzzeitgedächtnis meistens verloren, aber kein Problem mit Langzeitgedächtnis, keine Einschränkungen. Alles super. Kommt nicht super häufig vor, aber kommt vor. Und bei Kryokonservierung muss man jetzt immer warten, bis rechtlicher Tod erklärt wurde.
Und den muss ein Arzt erklären?
Hängt vom Land ab. Teilweise in manchen Ländern können es auch andere Leute machen, aber in Deutschland und auch in anderen vielen europäischen Ländern muss es ein Arzt erklären.
Okay.
Und dann wird angefangen, danach so schnell wie möglich runterzukühlen, sodass man den Zersetzungsprozess auf zellulärer Ebene erst verlangsamt und dann stoppt. Gleichzeitig geben wir Sauerstoff, um wieder den Zellen Sauerstoff zu geben, sodass halt auf zellulärer Ebene die Zellen langsamer und idealerweise gar nicht diesen Zersetzungsprozess oder nur sehr wenig diesen Zersetzungsprozess starten.
Mhm.
Diesen Verwesungsprozess, oder Verwesungsprozess ist das falsche Wort. Also im Endeffekt am Anfang ein aktiver Prozess, wo die Zelle sich im Endeffekt selbst recycelt.
Mhm.
Und das kann man langsamer laufen lassen. Ja, und dann ist, ja, und wenn man das dann sozusagen bis ans Ende macht, stoppt dieser Prozess vollständig.
Aber was ist klinischer Tod? Und wir gehen davon aus, du bist jetzt nicht runtergekühlt.
Mhm.
Ja, dann ist doch eigentlich ist jede Minute kritisch.
Ja.
Ja, und ich glaube, es ist eine Zeitspanne bis zu 10 Minuten?
Sogar 10 Minuten ist schon so viel sogar.
4, 5?
Irgendwo 6 Minuten, 7 vielleicht okay. noch. Das ist so die Größenordnung, was man, wo man okay. Leute noch mit wiederbeleben kann.
Okay.
Heute, und das ist jetzt der wichtige Punkt, erstens, wenn sie nicht gekühlt sind und zweitens mit heutiger Technik. Wir können mit heutiger Technik nur Menschen 6, 7, 8 Minuten nach klinischem Tod wiederbeleben.
Aber vielleicht in 10 Jahren, weil der Sterbeprozess ist ja ein Pro, also du bist tot, aber der Sterbeprozess setzt dann erst ein und eventuell genau. haben wir in 10 Jahren Möglichkeiten, den Sterbeprozess rückgängig zu machen oder zu verlangsamen.
Genau, also was, wenn wir ins Detail gehen, wenn das Herz aufhört zu schlagen,
okay.
kriegen die Zellen keinen Sauerstoff. Kriegen keinen Blutfluss mehr, haben keinen Sauerstoff mehr. Und jetzt sagen alle Zellen, das macht jede Zelle normalerweise im Körper eh tagtäglich. Wenn die keinen Sauerstoff haben, sagen die, ich habe keinen Sauerstoff mehr, ich sollte mich selbst zersetzen, also selbst recyceln, um die Nährstoffe wieder in anderen Zellen zur Verfügung zu stellen. Das Problem ist, wenn das Herz aufhört zu schlagen, machen das alle Zellen gleichzeitig. Und wenn die sich jetzt zu stark selbst recyceln, wie gesagt, mit aktueller Technik, länger als 6 bis 7 Minuten, vielleicht 8 Minuten, dann können wir diese Selbstzersetzung, was Schäden generiert in den Zellen, können wir nicht wieder rückgängig machen.
Okay.
Wenn wir es innerhalb von 3 Minuten machen, dann gab es schon ein bisschen Selbstzersetzung, aber nur ganz, ganz wenig, wo wir den Patienten zurückholen, wenn er wieder Sauerstoff hat, werden die ganzen Schäden repariert, alles ist gut.
Genau, ist immer mit jetziger Technologie.
Und mit jetziger Technik. Und jetzt ist das Ziel von Kryokonservierung ist, dass wir diesen Zersetzungsprozess so schnell wie möglich stoppen. Im Idealfall, ist nicht in anderen erlaubt, im Idealfall innerhalb von 5 Minuten. Und dann runterkühlen, sodass dieser Prozess langsamer läuft. Am Ende, wie gesagt, diesen Prozess stoppen, sodass dann mit zukünftiger Technik irgendjemand sagt, genauso wie man in der Vergangenheit nicht wusste, dass man 6 Minuten wiederbeleben kann, mit früherer Technik, vor 50 Jahren oder vor 80 Jahren, war die Antwort, 0 Minuten hat man. Wenn das Herz aufhört zu schlagen, that's it.
Okay.
Heute sind man, gut, nicht weit vorangekommen, aber ja, zumindest aber ein paar Minuten. Und das Ziel ist jetzt, dass in der Zukunft irgendwann Technik so weit kommt, dass man sagt, okay, man kann jetzt diese Schäden, die entstanden sind, repariert man und kann den Patienten dann wiederbeleben.
Lass uns jetzt mal durch die Risiken gehen, die auch immer wieder diskutiert werden. Erstes Thema ist, ich sterbe in keinem guten Zustand.
Ja.
Ja. Also was ist der Idealzustand?
Ja. Also die Risiken sind natürlich nur Risiken, wenn man schon gemacht hat. Also wenn man sich dafür entschieden hat. Das größte Risiko ist es nicht zu machen und nicht kryokonserviert zu werden. Aber man unter
fair
der
point,
Prämisse.
Fair point, ja.
Genau, unter der Prämisse. Okay.
Fair point, ich entscheide mich dafür und das Risiko, dass ich leider nicht 2300 aufwache und
ja, also, in
Paradies bin.
Genau, die ideale Kryokonservierung ist, wie gesagt, so alt wie möglich, in so gutem wie möglicher gesundheitlicher Verfassung. Das heißt, gute Blutgefäße, keine Verkalkung, so weit wie man das halt nur irgendwie optimieren kann. Und dann, so makaber das ist zu sagen, an einer Krankheit, die man kennt im Krankenhaus. Also zum Beispiel Krebs ist signifikant für Kryokonservierung, ist Krebs signifikant besser, in Anführungszeichen, als Schlaganfall. Schlaganfall ist sehr plötzlich, schädigt das Hirn, meistens keine Vorplanzeit. Leider, oder vielleicht, weiß nicht, man hängt davon ab, wie man da persönlich gepolt ist, aber bei Krebs kriegt man halt gesagt von den Ärzten, in den meisten Fällen sie haben Krebs, sie werden noch x Wochen, x Monate ist ihre durchschnittliche Lebenserwartung. Und in dem Fall kann man dann Kryokonservierungsteam uns sagen, die Ärzte haben ja das gerade gesagt, jetzt bitte bereit machen. Und dann machen wir uns bereit.
Okay, das ist das Ideale. Als Subscriber, dumm läuft, sind schon LKW überrollt wert. Das Obwohl, da könnte man den Korb, ja.
Nee, aber es ist ja. LKW und so weiter, alle Unfalltode sind, das sind unnatürliche Todesursachen.
Okay.
Hat immer Verzögerung, kann von der Polizei oder von der Staatsanwaltschaft untersucht
Tode,
werden.
Also Tod muss festgestellt werden, eventuell genau. ist auch irgendwie Gewebe durch Aufprall.
Nee, aber auch, also das große Problem bei unnatürlichen Todesursachen sind, dass erstmal Drittverschulden ausgeschlossen okay. werden muss. Das heißt, der Körper wird nicht freigegeben bis dahin.
Kritische Zeit, also der Sterbeprozess setzt ja. schon ein und
dauert Stunden bis Tage
okay.
und das oder die meisten Menschen wenn man nicht 22 ist und Motorradfahrer, stirbt man statistisch nicht beim Autounfall. Mhm. Man stirbt im hohen Alter an einem der großen Krankheiten. Also kardiovaskuläre Dinge, Diabetes, irgendwelche neurodegenerativen Krankheiten oder Krebs.
Mhm. Wie ist es, wenn man Alzheimer hat? Ist ja auch eine einfach sehr weit verbreitete Krankheit.
Genau, neurodegenerative Krankheiten. Es ist schwierig zu sagen. Es ist möglich, dass manche von diesen Krankheiten in der Zukunft irgendwie rückgängig machbar sind. Mhm. Andere Demenzen halte ich für sehr, sehr schwierig bis unmöglich. Oder zumindest fällt mir da nichts ein, wie man das grundlegend machen könnte. Neurodegenerative Krankheiten sind sicherlich Sachen, die für Kryokonservierung nicht ideal sind.
Nee, immer wieder erschreckend, wenn man sieht, ich glaube, sind irgendwie alle in einem Alter, wo man auch so den Freundeskreis der Familie sieht. Und ich glaube, jeder hat irgendwo einen Fall. Ja, so erlebe ich das. Und es ist wirklich auch, also wie auf einmal diese Persönlichkeit, die du gekannt hast,
ja,
verschwindet, ist.
Nee, es ist erschreckend, extrem. Also neurodegenerativen Krankheiten sind extrem, erschreckend.
Ja. Lass weitergehen. Thema Technologie wird nicht erreicht. Ich meine, ich sitze dir gegenüber, du bist optimistisch. Ich frage dich jetzt trotzdem.
Gerne.
Wie siehst du das? Technologie wird nie erreicht. Prozentual.
Prozentual ist fast unmöglich zu sagen.
Oder wie ist deine Argumentation, dass du sagst, hey, ich glaube, und jetzt sind wir wieder beim Glauben, ich glaube daran, dass du recht
hast. Also ich glaube, es sind zwei Sachen. Also die höchste oder die grundlegendste Überlegung ist, dass die Alternative schlechter ist. Also weil wenn man eingeäschert ist und beerdigt ist, schlimmer.
Total klar. Thema aber ist sozusagen
wahrscheinlich. Hat das gemacht? Genau, und jetzt ist die Technik kommt einfach nicht so weit. Ich glaube, mir ist nichts bekannt, warum grundlegend Kryokonservierung nicht irgendwann rückgängig machbar sein sollte. Also im Sinne von, mir ist kein physikalisches Grundgesetz oder irgendwas in der Richtung bekannt, warum es nicht möglich sein sollte. Das heißt, ich würde annehmen, dass faktisch alles, was nicht physikalischen Grundgesetzen widerspricht, irgendwann erfunden wird, wenn die Menschheit sich nicht vorher aus Atomkrieg oder AI oder irgendwelchen anderen Gründen vollständig zerstört.
Okay, einfach.
Das heißt, eine Frage der Zeit eigentlich.
Du siehst auch, wie sich die Wissenschaft in den letzten ein paar hundert Jahren entwickelt hat.
Ja.
Und einfach aus der Beobachtung heraus sagst, okay, wir werden, also.
Ja, vorausgesetzt, wir können davon ausgehen, dass wir die physikalischen Grundgesetze halbwegs akzeptabel
verstanden haben.
Und nicht
also alles
ganz auch, anders ist, als wir denken.
Aber jetzt auch verstanden haben, weil du sagst ja auch, zum jetzigen Zeitpunkt, wenn du, deinen Wissensstand jetzt einbeziehst, auch physikal.
Ja, ich kann ja immer nur argumentieren,
Müsste es irgendwann möglich sein.
Ja, genau. Mir ist nichts bekannt, warum es nicht grundsätzlich möglich sein sollte.
Okay. Thema. Und das ist vielleicht auch ganz interessant, wie ihr das jetzt löst. Ja, sichere Aufbewahrung einfach. Ja. Krieg, Naturkatastrophen. Ja. Komme ich in einen sicheren Bunker oder?
Fast. Genau. Also 100% können wir das nicht kontrollieren, weil natürlich auch Asteroideneinschlag ist eine nicht nulle Wahrscheinlichkeit, können wir aber nichts gegen tun. Zumindest nichts realistisch. Das heißt, wir haben alles getan, was man im realistischen Rahmen tun kann.
Bedeutet?
Und eine ganze Reihe von Dingen. Also die Stiftung ist, also erstmal die Lagerung ist nicht mit uns, sondern die Lagerung ist mit einer unabhängigen Stiftung in der Schweiz. Schweiz, wenn man ein Land wählen muss, was stabil ist, dann ist die Schweiz sicherlich eine gute Wahl. Stiftungen sind signifikant besser dafür, langfristig das Gleiche zu tun als Firmen. Hat eine interne Governance-Struktur, die sehr, sehr, sehr langsam, konservativ und so weiter ist, was im Tagesgeschäft anstrengend ist, aber sehr viel Sicherheit gibt.
Also wir kamen jetzt erstmal genau auf das Thema Zerstörung, also okay, Asteroideneinschlag kann man nicht, aber so von sozusagen den Facilities, wo es ist, jetzt einfach, sag ich mal, physische Sicherheit.
Physische Sicherheit, wenn wir nur den betrachten wollen, dann ist es, wie gesagt, in der Schweiz, in der Region, die sehr sicher ist. Das heißt, es gibt keine Hurricanes, es gibt keine Überschwemmungen und so weiter, keine Naturkatastrophen. Es ist unterirdisch, jetzt nicht tief unterirdisch, aber ein bisschen unterirdisch. Das ist momentan, wie wir aktuell aufgesetzt
Strom.
Sind. Strom? Ist passiv. Ist alles, man braucht keinen Strom. Also wenn der Strom ausfällt, passiert gar nichts. Man muss nur flüssigen Stickstoff nachfüllen, was man so alle 3 Wochen machen muss. Wir machen es jede Woche, aber nur um sicher zu sein, aber würde nichts passieren. Und das ist das heutige Setup. Langfristig ist natürlich mein Plan, nicht nur eine Lagerfacility zu haben, sondern in verschiedenen geopolitischen Regionen auf der Erde. Das heißt, wenn irgendwie die Schweiz, warum auch immer, mal unsicher wird, unstabil wird, kann man theoretisch irgendwo anders hingehen.
Also kann man auch relocation, also von genau, den also bestehenden.
Ja.
Okay. Weiterer Punkt ist, es könnte einfach sein, dass auch in ein paar hundert Jahren jemand sagt, I don't care.
Ja.
Aber auch, was wir ja auch schon gesehen haben, sind 2 Punkte. In den 70ern gab es auch schon mal einige Unternehmen, ja, die gegründet wurden, wo die aber auch bankrott einfach gegangen sind. Mhm. Ja, und ja, wo ich weiß nicht, was mit dem passiert ist, weil die sind verkommen.
Das Kernwort einfach war Unternehmen.
Okay. In
keinster Weise, also ich halte Unternehmen für vollständig die falsche Gesellschaftsstruktur oder die Organisationsstruktur, um Kryokonservierung, langfristige Lagerung zu machen. Alle Gesellschaften, denen ich vertraue, sind alles Stiftungen. Stiftungen sind einfach deutlich, deutlich besser, langfristig das Gleiche zu tun, verglichen mit Unternehmen. Unternehmen, wie gesagt, gehen out of business, gehen bankrott, fangen andere Sachen an zu machen. Stiftungen sind signifikant stabiler. Es ist nicht wie in unserem Fall nicht sogar eine Stiftung, sondern mehrere Stiftungen, die sich die Aufgaben teilen zwischen Lagerung und Asset Management und so weiter.
Weil eine Stiftung noch nicht kapitalmarktorientiert ist.
Da hat keiner Interesse dran, dass da irgendwie mehr Geld schnell verdient wird und dann geht was schief und dann verliert die Stiftung oder es hat keiner persönliches finanzielles Interesse dran. Das heißt, Stiftungen sind da einfach deutlich, deutlich besser aufgestellt.
Okay.
Und darum ist die Lagerung bei uns und auch bei anderen immer bei Stiftungen.
Okay, es ist eine Stiftung, die hat einen Purpose. Man hat schon Stiftungen oder es gibt ja schon Stiftungen, die auch irgendwie 100 Jahre existieren und das, sage ich mal, ein gewisser Purpose-Fortbestand hat.
Ja.
Trotzdem stellt sich natürlich auch die Frage, ob, ja, haben die in 300 Jahren wirklich Lust, vielleicht Zehntausende, Hunderttausende, weil es vielleicht auch geopolitische Probleme gibt oder man sagt, hey, warum sollen wir die jetzt eingliedern?
Ja. Ja. Also ich glaube, man kann das natürlich nicht garantieren. Wie wir momentan da aufgestellt sind, oder wie ich drüber nachdenke, ist einmal, es ist der Zweck der Stiftung.
Okay.
Die Stiftung hat den Zweck, Menschen in Kryokonservierung zu halten und wiederzubeleben, sobald möglich, und dann in die, oder zu helfen, die in die Gesellschaft zu integrieren, in die zukünftige Gesellschaft. Stiftungen, wie gesagt, sind so gut, wie man da sein kann, aber es ist keine Garantie. Der andere Faktor, ich würde da nicht vertrauen wollen drauf, aber ich glaube, es ist ein guter Zusatzfaktor ist, dass wenn man ein bisschen rauszoomt und nicht die letzten 10 Jahre anguckt, sondern mal die letzten 300 Jahre der Historie, der Geschichte anguckt, dann ist die Welt faktisch immer, es ist ein bisschen eine Zickzacklinie natürlich, aber es ist immer zumindest in die richtige Richtung, die ist immer sozialer geworden. Immer mehr hat die Gesellschaft Interesse daran gehabt, das zu tun, was der Einzelne, den Wunsch des Einzelnen zu entsprechen.
Individualismus.
Ja, aber nicht nur Individualismus im Sinne von, sondern den Einzelnen das machen zu lassen, was die einzelne Person wollte. Also, wir haben heute deutlich bessere Social Security Systems, also Sozialabsicherungen von Arbeitslosigkeit bis zumindest in der westlichen Welt, als wir in den Jahren davor hatten. Im 15. Jahrhundert hat sich niemand drum geschert, ob irgendwie jemand verhungert auf der Straße. Heute sagen wir als Gesellschaft tragen ein Stück weit Verantwortung, dass diese Menschen auch Essen haben, dass die Menschen ein Dach über dem Kopf haben, dass die Menschen Gesundheitsversorgung bekommen und so weiter. Ich nehme an, dass in der Zukunft und im Jahr 0 oder im Jahr, weiß nicht, 3000 BC, haben sich ja Leute noch weniger darum gekümmert. Das heißt, ich nehme an, dass wenn wir jetzt in die Zukunft gehen, dass dieser Trend, dieser langfristige, geschichtliche Trend weitergeht, dass also eine zukünftige Gesellschaft, soweit sie es für technisch möglich hält und soweit die Ressourcen dafür da sind, Interesse daran haben könnte oder sich moralisch verpflichtet fühlen würde, zu sagen, wenn jemand in der Vergangenheit sage, ich möchte gerne wiederleben, sind wir moralisch verpflichtet, das zu der Sache zu entsprechen. Vorausgesetzt auch, wie gesagt, oder primär vorausgesetzt, dass die zukünftige Gesellschaft dafür die Ressourcen hat. Aber es wird ja immer mehr diskutiert, dass wir irgendwann in Post-Scarcity-Societies leben werden, wo im Endeffekt alle Ressourcenprobleme signifikant weniger sind als heute. Also mit Fusionsreaktoren, mit Asteroid-Mining und so weiter, was natürlich auch alles teilweise noch Science-Fiction-Konzepte sind. Aber ein großer Vorteil ist halt, wenn man in Kryokonservierung ist, man hat Zeit. Wenn es 100 Jahre länger dauert, so be it.
Okay, also deine sozusagen, das ist auch eine Assumption ist, du siehst die Entwicklung, dass die Gesellschaft, also auch die gesellschaftliche Ethik, die sagt, okay, wir sind für ein Gemeinwohl verantwortlich und dort auch für den Einzelnen.
Ja.
Und nimmst daher an, dass die Gesellschaft sich auch, also auch eine Ethik hat, dadurch eine Moral und entsprechende Werte und sich verpflichtet fühlt, die Vorfahren, die sich entschieden haben, sozusagen on hold zu sind, um mit der Gesellschaft zu einem späteren Zeitpunkt weiterzuleben, dass man eine Verpflichtung hat, sie zurückzuholen.
Genau, dass sie einen moralischen Wert, wie auch immer man das auf Deutsch sagen würde, assign a moral value, um diesen, also den moralischen Wert drin sehen würde, dass Menschen wiederbelebt sind, solange die Menschen das wollten. Ich, wie gesagt, in keinster Weise würde ich darauf vertrauen. Wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, ich glaube, dass die Welt sich eher in diese Richtung entwickeln würde, als dass es irgendwie eine Science-Fiction-Dystopie wird. Aber ich würde nicht darauf vertrauen wollen. Daher hat die Stiftung das eigene Geld und verwaltet eigenes Geld, um im Zweifelsfall auch dieses Geld dafür natürlich zu nutzen, um diese ganzen Dinge in der Zukunft zu machen.
Okay. Thema Zukunft und wann ich vielleicht auch wieder in der Gesellschaft ein Teil der zukünftigen Gesellschaft werden möchte. Gibt es irgendeine Chance zu sagen, okay, aber auch wenn die Technologie in 200 Jahren so weit ist oder in 100 Jahren, ich möchte aber erst hier in 300 Jahren sozusagen zurückgeholt werden.
Also keine rechtlich bindende Variante. Man kann,
diese Fragen manchmal im
Beratungsgespräch? Ja, wir haben auch Leute, man kann Wünsche äußern. Man kann uns Wünsche als Zusatz zum Vertrag, die sind aber nicht rechtlich bindend. Und die Logik dahinter ist, dass wir halt nicht 100 Jahre jemanden dann da noch in Kryokonservierung halten lassen, wenn man Leute wiederbeleben kann. Das ist einfach nicht technisch oder nicht logistisch möglich.
Man weiß es ja nicht, wie sich sozusagen die Technologien weiterentwickeln, aber selbst du kannst das aus heutiger Perspektive nicht sicherstellen, weil du selbst...
Nein, also ich kann es auch aus logischer Perspektive. Also sagen wir mal, man kann Leute wiederbeleben nach 200 Jahren. Alle werden wiederbelebt und die eine Person hat gesagt, ich will aber erst nach 300 Jahren. Dann kann man nicht diese eine Person, die ganze Facility muss dann aufrechterhalten werden für noch 100 Jahre.
Ach so.
Ist logistisch nicht möglich. Also
ich hätte jetzt gesagt,
man kann nicht sicherstellen, dass man diesen Einzelwünschen entsprechen kann.
Okay, der Zeitpunkt kann ja auch sein, ja, wir können Leute wieder zum Leben erwecken, aber Leute können vielleicht dann auch nur 20 Jahre länger leben. Also es muss ja nicht der Zeitpunkt sein.
Wenn man Leute wiederbeleben kann und die leben dann nur 20 Jahre, dann ist auch die Technik der Kryokonservierung so gut, dass die einfach wieder kryokonserviert werden können.
Okay.
Also ich glaube, das wäre dann kein Problem. Also wenn man Leute aus Kryokonservierung wiederbeleben kann, dann ist die Welt technisch so viel besser geworden, dass wahrscheinlich viele andere Probleme wahrscheinlich nicht mehr existieren. Weil Leute aus Kryokonservierung wiederbeleben ist nicht trivial. Das ist nicht eine Sache, wo wir mal sagen können, das werden wir mal irgendwie rausfinden, so als low-hanging fruit irgendwie, sondern dafür muss grundlegend viel technischer Fortschritt in der ganzen Welt passieren.
In Anbetracht auch von der Zukunft, und ich weiß, dass du dich auch, oder auch im Anbetracht sozusagen von den Fortschritten, die wir jetzt in den letzten Jahren auch mit Large Language Models gemacht haben, und wir sehen halt, es wird sozusagen immer sichtbarer auch, ja, es war immer im Hintergrund gewesen und es werden größere Sprünge gemacht, ja. Im Thema AI, wo sich natürlich auch die Frage stellt, wie werden wir uns gesellschaftlich mal entsprechend ordnen, ja? Werden wir vielleicht auch mal in einer virtuellen Welt entsprechend, was hast du für Zukunftsszenarien? Also was, oder was sind so deine Ideen von der Zukunft? Ist klar, es ist alles sozusagen spekulativ.
Eher utopischer als dystopischer.
Utopisch, ja.
Also was heißt utopisch? Nicht im Sinne von jetzt im Märchenbuch utopisch, aber eher...
Aber ich glaube, du schmückst dir das halt schon aus. Ich meine, du hast eine Neugier im Bestreben zu sehen, was da vielleicht ist.
Ja, klar.
Und was glaubst du wird... Oder
also nicht im Detail, aber
guessing.
Aber ich glaube, dass also alles, was wir heute für, was wir im Leben heute für positive Sachen annehmen, also Leute sind gesund, Leute haben freie Entscheidungsfähigkeit und so weiter, also alles, was man so Human Development Index groß zusammenfassen würde, Self-Reported Happiness und so weiter. Ich glaube, dass auch wie immer die Zukunft im Detail aussieht, alle diese Werte werden besser sein als heute. Wie viel besser? Keine Ahnung, aber besser. Und warum sage ich das? Nicht, weil ich das irgendwie hoffe oder glaube, sondern weil halt die gesamte Historie der Menschheit so gelaufen ist. Wir haben heute die niedrigste Kindersterblichkeit seit immer. Wir haben die wenigsten Menschen unter der leben unter der Armutsgrenze und so weiter. Wie gesagt, ein bisschen eine Zickzacklinie, aber kein Jahr, es gibt kein Jahr in der Vergangenheit, wenn ich mehr als 20 Jahre zurückgehen müsste, wo ich lieber leben würde als heute.
Mhm.
Und ich nehme an, dass egal wie alt ich in der Zukunft und falls ich aus Kryokonservierung wieder aufwache, nehme ich an, dass ich das immer sagen werde. Weil immer, wenn einer sagt, 1960er Jahre waren noch so großartig, wenn man dann so ein paar Beispiele nennt, was da wirklich passiert ist, merken die Leute schnell, so großartig war es dann doch nicht.
Mhm.
Es ist also, klar, Nostalgie ist ein
starkes Gefühl. Also du weißt nicht, wie diese Welt aussieht, ob...
Niemand kann das wissen.
Genau, also keiner kann das wissen, aber du sagst, sie wird... In Anbetracht sozusagen, auch wenn wir einen Human Development Index
lebenswerter sehen, als heute.
Lebenswerter sind, okay.
Ja.
Kommen wir zu euch und auch um wirklich mal zu verstehen, wie läuft das jetzt ab, also dieser ganze Vorgang. Ja? Ich habe ja, es gibt eine Subscription, ja, ich kann sagen, ich werde Teil eures Community, wie wir es Teil.
Kann man also von mir als Kunde oder Mitglied.
Ich werde oder Kunde
wie
auch oder immer. Mitglied, okay.
Also wir sagen irgendwie zwischen Kunde und Mitglied, weil Kunde hört sich so an, irgendwie das wäre ein reines Geschäft.
Ja.
Es ist auch natürlich irgendwo eine Firma, die profitabel sein muss, um langfristig zu bestehen und so weiter. Aber es ist eher eine Purpose- und Mission-driven Sache, als dass es jetzt hier in bis aufs Letzte auf Profit optimiert wird. Ganz im Gegenteil.
Okay, aber es ist einerseits eine Unternehmung, eine Firma, aber in einer Stiftungsstruktur verankert?
Nee, die Firma ist getrennt. Also ist es immer, die Struktur ist momentan zusammengehalten, weil ich in allen Firmen, allen Stiftungen involviert bin. Aber sonst sind es wirklich getrennte Gesellschaftsstrukturen.
Aber über diese Lagerung sozusagen hat die Stiftung?
Genau, über die Lagerung ist nur Stiftung. Also im Endeffekt, der Prozess funktioniert folgendermaßen. Wenn jemand sagt, ich möchte das machen, ich habe mich da jetzt informiert, wie gesagt, wir stellen sicher, dass die Leute sich wirklich informiert haben. Nichts mit Fragebogen, aber wir reden immer gerne mit den Leuten. Dann kann man sagen, okay, ich möchte mich dafür anmelden. Dann schreibt man, unterschreibt im Endeffekt einen Vertrag, meldet sich bei uns an, unterschreibt einen Vertrag, der sagt, falls ich versterben möchte ich meinen Körper für Kryokonservierung spenden. Im zweiten Schritt sagt man dann, okay, wenn man jetzt versterben sollte, wie Kryokonservierung ist leider aktuell noch sehr teuer, irgendwo zwischen 75.000 und 200.000 Euro, 200.000 für den ganzen Körper, 75.000, wenn man nur das Gehirn kryokonserviert, wie Organ-Biobanking.
Gehirn, weil dort halt quasi alle
Gehirn, Informationen Gehirn, weil, sind. Soweit wir das heute verstehen, wir würden das nie empfehlen. Also 95% unserer Kunden haben Ganzkörper-Kryokonservierungsverträge. Manche Leute sagen, ich kann mir das nicht leisten.
Warum würdest du es nicht empfehlen?
Also weil einfach aus Abundance of Caution. Es könnte potenziell irgendwelche Wiederbelebungsszenarien geben, wo man den ganzen Körper gerne hätte.
Okay.
Ich halte die Wahrscheinlichkeit dafür nicht sehr hoch, aber wenn man halt einmal hier die falsche Entscheidung trifft, kommt man nicht mehr zurück.
Aber gehen wir mal Subscription. Mhm. Ich melde mich an, habe eine Subscription. Wie viel kostet die Subscription?
Die Subscription an sich kostet aktuell 25, bald 50 Euro im Monat.
Okay.
Das ist eine reine Mitgliedschaft bei uns.
Okay. Und dann, das ist die Mitgliedschaft und ich weiß, wenn der Zeitpunkt kommt sozusagen, wo auch ich absehen kann, okay, der Zeitpunkt des Todes kommt, dann werden nochmal Transportkosten sowie sozusagen die Einlagerung
fällig. Zum Zeitpunkt des Todes werden für Ganzkörperkryokonservierung 200.000 Euro notwendig. Davon gehen 120.000 an die Stiftung, darum ist es auch so teuer. Das Geld geht nicht an uns, das geht zum Großteil an die Stiftung und wird bei der Stiftung genutzt, um damit langfristige Kryokonservierung, Aufrechterhaltung der Lagerung zu finanzieren. Mhm. Und 80.000 Pi mal Daumen kostet der Prozess bei uns. Da ist mit inklusiv, das heißt, das Team kommt und A bis Z.
Okay. Und jetzt vom, ich melde mich an, der Zeitpunkt kommt, wo ich bin todsterbenskrank, ich weiß sozusagen, er kommt, dann würde ich mich in eine Facility, also in einen...
Nee, man ist einfach bei sich ganz normal, wo auch immer man ist. Jetzt kann man entweder uns das die 200.000 Euro überweisen oder die meisten Menschen machen das, finanzieren das über Risikolebensversicherung oder andere Lebensversicherungen, weil halt nicht jeder 200.000 Euro rumliegen hat. Dann wird dieses Geld, sobald das Geld da bei uns angekommen ist, hat man seinen Kryokonservierungsvertrag finanziert. Wo man verstirbt, ist nicht vollkommen, aber weitgehend egal. Sondern wir schicken eins unserer medizinischen Teams. Also wir haben Teams aus Ärzten und Kardiotechnikern und Kryokonservierungsexperten hier in Berlin, in Amsterdam über einen Partner, in Zürich, bald in New York und in Kalifornien. Also praktisch noch nicht ganz überall auf der Welt, aber gut verteilt.
Wo habt ihr Kunden? Also
aktuell nur in Europa. Okay. Also wir akzeptieren momentan nur Mitglieder in Europa, werden aber bald auch in New York und in
Kalifornien. Weil ihr halt da auch sozusagen Logistik
sind. Genau, weil dann da Teams sind. Dann schicken wir eins unserer Teams zum Patienten, zum Krankenhaus. Die warten dann da vor dem Krankenhaus, bis die Ärzte sagen, okay, der Patient wurde jetzt für tot erklärt und wurde an uns übergeben. Und dann übernehmen wir.
Okay. Dann fängt sozusagen das Prozedere an, des Herunterkühlens,
metabolischen, also Unterstützung des Kreislaufes und so weiter, dass halt die Gehirnzellen nicht sterben. Das machen wir teilweise vor Ort, teilweise auf dem Weg in die Schweiz und teilweise in der Schweiz. Und dann in der Schweiz wird noch Qualitätssicherung gemacht, also CT-Scans und so weiter. In unserem Fall, wir machen CT-Scans, man könnte auch MRTs machen.
Um zu sehen, okay, wie weit ist der Prozess?
Genau, ob im Gehirn genügend Kryokonservierungsmittel angekommen ist, um zu kühlen, ohne dass sich Eiskristalle bilden.
Okay.
Und wenn wir das gemacht haben, dann bis dahin wollen wir ganz schnell kühlen, so schnell wie möglich. Und dann, wenn man bei minus 130 Grad angekommen ist, von dem Zeitpunkt will man so langsam wie möglich kühlen. Bisschen vielleicht kontraintuitiv, aber bei minus 130 Grad hat man schon alle Schutzwirkung der Kühlung hat sich bis dahin schon entfaltet. Und danach möchte man langsam kühlen, damit man keine thermischen Spannungen im Gewebe bekommt.
Dann thermische Spannungen sind, wenn wir jetzt sozusagen im Detail sind.
Ja, also was im Endeffekt passiert, wenn diese Vitrifizierung passiert, passiert bei ungefähr minus 130 Grad. Dann wird das Gewebe wie ein glasähnlicher Zustand oder geht in einen glasähnlichen Zustand über, der aber fest ist. Und wenn man jetzt weiterkühlt schnell, dann würden unterschiedliche Bereiche des Gehirns unterschiedlich schnell kühlen, was thermische Spannungen entstehen lässt.
Das könnte zum Glas, also wie Glas
ein Riss. Wie man im Eiswürfel so Risse drin sieht. Das sind ähnliche Spannungsrisse. Und jetzt will man ganz langsam kühlen, damit diese Spannung abgebaut werden kann immer. Und das macht man so ungefähr über 100 Stunden.
Okay.
Wenn man damit fertig ist, wird der Patient umgelagert in eins dieser Kryokonservierungs-Duas, diese großen Kapseln mit Flüssigstickstoff gefüllt. Und dann kann man da drin so lange warten, wie es halt dauert.
Okay. Ich habe die 50 Euro im Monat. Dann habe ich entweder 200.000 Euro oder eine Versicherung.
Exakt.
Bietet ihr wird ja bei gewissen Anbietern schon mit angeboten?
Wir machen das, also wir versichern nicht, wir sind kein Versicherungsunternehmen, aber wir haben einen Partner, mit dem man das zusammen machen kann,
Costa einen großen Quanta, Makler.
Also hängt vom Alter ab und wie lange man sich versichern, aber in den meisten Fällen so vielleicht 25 Euro im Monat.
Also alles machbar. Weil man hat ja früher immer gedacht, also so, ich meine, man hört so
Millionäre,
Namen, Peter Thiel, einer sozusagen, wo man weiß, dass er signed up ist.
Ja.
Ja. Aber es ist machbar
für die breite Masse. Wenn man sagt, man will das machen, ist das machbar.
Ja. Also jedenfalls, sage ich mal, hier in einem westlichen europäischen Raum.
Ja, ein bisschen irgendwie halt gute Ausbildung und so weiter. Wenn man halt sein ganzes Leben lang gearbeitet hat und irgendwie mit einer guten Ausbildung gestartet hat. Also zugeben, es ist mir ein bisschen ein Dorn im Auge, dass es nicht für alle wirklich machbar ist. Weil, wie immer man es dreht, für viele Menschen ist am Ende des Lebens 200.000 Euro eine machbare Summe. Zumindest, wenn man das irgendwie das Haus mit reinrechnet. Aber für manche Menschen auch nicht. Das heißt, eins unserer, wir haben drei große Ziele in der Firma: Kryokonservierung besser machen, also qualitativ besser, zugänglicher und aber drittens auch günstiger. Sodass es halt wirklich irgendwann in der Zukunft wirklich so sein kann, dass es sich jeder leisten kann. Das ist nur die einzige Frage in meinen Augen zur Kryokonservierung sollte sein: Will man es machen oder will man es nicht machen? Aber es sollte nicht sein, kann ich es mir leisten.
Okay. Wo, also mit dem Leisten, was habt ihr dafür Gedanken oder wo seid ihr? Das ist auch noch eine breiteren sozusagen Zielgruppe.
Ja, also man kann Kryokonservierung at scale sehr, sehr günstig machen. Kryokonservierung ist momentan so teuer, weil es 10 Kryokonservierungsfälle in Europa im Jahr gibt.
Okay. Wo jetzt vielleicht, um das auch mal in eine Relation zu setzen, ich weiß, 500 weltweit seit den 70ern.
Ungefähr, ja.
Ich glaube, ungefähr, jetzt ist 24, ungefähr vor 10 Jahren waren es nur 300, also.
Ja, so. Werden so, aktuell sind wir so zwischen 20 und 30 Kryokonservierungen weltweit pro Jahr.
Pro Jahr. Ja. Ihr habt 500 Mitglieder?
Pi mal Daumen, nicht, noch nicht ganz, irgendwo zwischen 400 und 500, ja.
Und wie viel, also 2019 seid ihr gegründet, jetzt haben wir 2024, 5 Jahre, wie viele?
Ja, also 19 haben wir die, also wir sind eigentlich erst seit 2020 aktiv.
Okay.
Also ich habe 19 die Stiftung gegründet und die Firma gab es schon, aber ich bin erst seit Vollzeit, war der erste Vollzeitmitarbeiter 2020.
Okay.
Wir haben 2020, 21, 22 haben wir alles aufgebaut.
Okay.
23 war das erste Jahr, wo wir Kryokonservierung gemacht haben. Wir haben letztes Jahr 4 gemacht. Dieses Jahr, wir werden sehen.
Also aber, letztes Jahr 4 und letztes Jahr waren weltweit?
Ich weiß nicht,
weiß man
nicht, aber paar 20 wahrscheinlich.
Okay, also es ist aber schon beachtlich. Ich sag mal, bei 20 pro Jahr sind es 20% der Kryokonservierung.
Ja, ja, also wir wachsen signifikant schneller als unsere anderen Mitbewerber. Also Mitbewerber im Sinne von, wir kennen die gut und sind auch befreundet mit denen, aber.
Gibt es also, im europäischen Kontext noch einen anderen Anbieter? Weil Alcor, genau, gibt es einen.
Wir sind in Europa der Einzige.
Okay. Ja. Wie viele Unternehmen sind insgesamt? Ich meine, es ist ja 20 pro Jahr, es ist übersichtlich.
Total.
Ja. Wie viele Unternehmen sind auf dem Markt aktuell?
Es gibt 5 relevante. Es gibt 2 in Amerika, die relevant sind, Alcor und Chronics Institute. Es gibt uns in Europa. Es gibt ein Unternehmen in China, Yingfeng. Und es gibt eins in Australien, die jetzt gerade starten. Die sind noch nicht richtig da. Aber das sind die 5 Unternehmen, die, wo ich sagen würde, das sind gut aufgesetzte, ordentliche Unternehmen oder Stiftungen teilweise auch, wie gesagt, die da mit Herz und Seele dabei sind.
Okay. Also wir hatten 20 Kryokonservierungen im letzten Jahr. 67 war die erste, wo unser Herr Bedford, sind 60 Jahre. Und in den 60 Jahren haben wir dann sozusagen im Schnitt, haben wir so, oh Gott, es ist auch schon spät. Ne?
Es sind aber wenig. Also wie auch immer man dreht, ist es so nicht, ist nicht relevant.
Man hat sozusagen mehr als verdoppelt. Wenn man den, also man hat jetzt.
Ja.
Wo soll, also ich meine, der Masse zugänglich machen, ich meine, 500 Mitglieder, wie viele Mitglieder weltweit gibt es, wenn man die Unternehmen zusammenrechnet?
5.000, Pi mal Daumen.
5.000, ja. Okay. Das ist ja wirklich noch ein ganz kleiner Teil.
Es gibt mehr Superjachten als Leute, die Kryokonservierungsverträge haben. Absolut.
Alles Kunden.
Nein, noch nicht, aber können sie gerne jederzeit werden. Ja.
2024, ihr habt 500 Mitglieder und 4 letztes Jahr man merkt es 23, 26 Grad.
Alles gut.
dein Ziel ist und in eurer Mission ist es verankert, den Massen es zugänglich zu machen. Wo wollt ihr hin jetzt schauen wir mal in 2030. Ja? Was ist euer Ziel? Wie viele Mitglieder und wie viele Menschen wie viele Menschen möchtet ihr Kryo konservieren in 2030?
Ja. Also jeder, der möchte. Realistisch gesprochen, irgendwo in der Größenordnung von vielleicht 50 bis 100.000 Mitglieder, die angemeldet sind. Ob wir das jetzt bis 2030 hinbekommen, gute Frage, aber das ist so im Endeffekt das realistische Ziel. Ich glaube nicht, dass es ist kein Thema, wo man nachher 10 Millionen Kunden hat. zumindest nicht absehbar.
Aber okay, 50 bis 100.000, dann war 50.000, ja, ja, jetzt haben wir 500. Das sind sozusagen einfach 100 mal so viele wie jetzt.
Ja.
Aktuell habt ihr 4 Fälle gehabt im Jahr. Wenn wir das jetzt auch mal 100 sozusagen hochrechnen, wären das, also mal,
ja,
das ist sozusagen hier, wie sagt man?
Napkin Math.
Napkin Math, wären wir bei 400.
Mhm.
Ja. 230?
Möglich? Wie gesagt, 100, also 100.000 Kunden, wirklich mal 100, glaube ich,
ist nee, sagen wir mal 50.000.
Sagen wir mal 50. Ist auch tough, glaube ich. Ich meine, 30 sind jetzt sind noch 6 Jahre. Sicherlich tough, aber in die 10, 20, 30.000 Mitglieder Richtung
bis 230
ist machbar vielleicht.
Also sagen wir mal 230, hey, wir denken ja hier eh schon sehr bold in die Zukunft. Immer. Also sagen wir mal 10.000 Mitglieder. Ja. Okay, das sind 20 Mal so viele wie heute. Euch gibt es ja jetzt seit 2 Jahren, seid ihr wirklich am Operieren, vor 4 Jahren gegründet. Okay, das ist, also die Maschinerie sozusagen wird jetzt richtig gezündet gerade.
Genau, also die Maschinerie. Läuft
gerade an.
Also ja? wir könnten aktuell so in der Größenordnung von vielleicht 30 Fällen im Jahr handeln. Würde schon uns ein bisschen stretchen, aber würde möglich sein. Und dann in 6 Jahren 100 Fälle zu handeln, ist kein Problem. Das ist nur eine reine Frage. Teams trainieren, mehr Teams aufbauen, das ist kein limitierender Faktor. Wenn wir jetzt irgendwie nächstes Jahr 3000 Kryokonservierungen machen wollen würden, das wäre nicht logistisch nicht möglich. Aber in 6 Jahren dafür das aufzubauen, das ist überhaupt
kein Problem. Also wir haben aktuell 20 im Jahr weltweit und in 6 Jahren, wenn wir bei 10.000 Mitgliedern sind, möchtest du zu etwa 80 kommen.
Das ja, mal so als Vergleich. Also wir haben jetzt innerhalb von 2 Jahren oder 2,5 Jahren haben wir 500 Pi mal Daumen irgendwo zwischen 400 und 500 Mitgliedern. Alcor und CI, die Gesellschaften, die in den 1970er Jahren gegründet wurden, haben dafür ein paar 20 Jahre gebraucht, um dahin zu kommen. Wir haben knapp über 2 gebraucht. Also Napkin Math ist nicht vollkommen off.
Mm.
Gut, und was aber auch wichtig zu sagen ist, also sagen natürlich auch unsere Investoren, wenn wir in 5 Jahren oder in 6 Jahren bei 1.000 Mitgliedern sind, ist es keine Firma, die ich zumache. Alle anderen Firmen hätte ich damit damals schon lange, lange zugemacht, wenn halt Wachstum irgendwie weit, weit davon weg ist, wo man eigentlich hin will. Aber wie gesagt, das ist eine Purpose-Driven und Mission-Driven Firma. Das heißt, ich sage unseren Investoren, wenn ich hier in 10 Jahren mit 3 Leuten rumsitze, ist nicht mein Ziel, aber dann sitze ich hier mit 3 Leuten rum. Also es ist wirklich, wir machen keine Pivots.
Okay. Wir haben ja hier gerade Napkin-Math sozusagen gemacht. Ja. Also bedeutet aber auch, wenn es mit dem Speed weitergeht, werdet ihr wahrscheinlich einer der größten Unternehmungen sein. Ihr seid ja total eine Unternehmung, die dieses Thema.
Ja, das ist keine Frage mehr. Also wir werden wahrscheinlich, also dass wir der Größte werden, ist für mich absehbar. Also wenn wir nichts anders machen, als wir es bis heute gemacht haben, nur genauso weiter wachsen, genauso weiterarbeiten, werden wir absehbar der Größte sein. Absehbar heißt in weniger als 5 Jahren, signifikant weniger wahrscheinlich. Der Größte zu sein, ist aber nicht mein Ziel, sondern mein Ziel ist, in absoluten Terms gut zu sein und dann besser zu werden.
Die absoluten Terms sind ja auch, wir haben einerseits, geht es aus dem unternehmerischen Kontext darum oder aus der Mission heraus, Leuten es zugänglich zu machen, Mitglieder zu haben und die Möglichkeit zu haben, die Konservierungs-, die Vitrifizierungsmaßnahme durchzuführen.
Ja.
Aber daneben gibt es ja auch noch Forschung und besser zu werden.
Ja.
Was hat sich da getan in den letzten, Forschung ist ja seit 2019, oder? Bist du
so ungefähr,
wirklich involviert in den letzten, was hat sich da getan und was ist da jetzt der Ausblick?
Ganz viel. Also wir werden jetzt wahrscheinlich Ende dieses Jahres, vielleicht Anfang des Jahres, neue Lagertechnik in der Schweiz anbieten können, sogenannte ITS, Lagertechnik, Intermediate Temperature Storage, werden wir der Erste sein, der das weltweit für Whole-Body ITS anbietet. Ganz viel Kühltechnik ist besser geworden. Wir kühlen signifikant stärker, schneller. Bessere Kryokonservierungsmittel werden bei uns eingesetzt. Und dann ist Forschung natürlich immer auch leider eine ganz, 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 ganz lange Liste von kleinen Dingen, die alle nicht individuell interessant sind, aber dann zusammen einfach die Qualitätsdaten besser machen. Also von wie macht man die Operation? Wie macht man Monitoring? Wie macht man Qualitätssicherung? Mhm. Auf welche Daten, wie trainiert man die Teams und so weiter. Also eine ganz, ganz lange Liste von kleinen Dingen.
Die ihr jetzt vorhabt in den nächsten Jahren?
Nee, die schon teilweise implementiert sind. Wir machen aktiv, also 19, 20 sind eigentlich Aufbaujahre, um einfach nur aufzubauen, was andere schon hatten. Und seitdem fangen wir an, besser zu werden und sind jetzt, also wir sind jetzt wahrscheinlich weltweit führend. Vielleicht würde auch noch jemand anderes sagen, wir sind auch weltweit führend. Mhm. Ende nächsten Jahres mit den Sachen, die wir jetzt schon angestoßen haben, sollte das keine Diskussion mehr sein.
Mhm. Und was könnte so ein auf 2030, oder lass uns mal in 10 Jahren so ein Ziel in der Forschung sein, wo du sagst, okay, das wäre ja ein kleiner Milestone auf dem weiten Weg.
Ja, also es gibt zwei interessante Milestones in der 10-Jahres-Horizont. Das eine ist, dass man auf akzeptierten Neuroscience-Standards, also Neurowissenschaftsstandards zeigen kann, dass das Gehirn so kryokonserviert ist, dass Neurowissenschaftler sagen würden, ja, so sieht's aus, so soll's aussehen. Und das nicht nur in den besten Fällen macht, also nicht nur unter Laborbedingungen oder laborähnlichen Bedingungen, sondern im Durchschnitt das so macht. Das ist eine Ziel. Und das andere Ziel ist, dass man Ratten oder Mäuse aus Kryokonservierung oder zumindest in der Nähe von kryogenen Temperaturen wiederbeleben kann. Okay. Man das in 10 Jahren hinbekommt, schwierig zu sagen, aber so in der 10-Jahres-Größenordnung.
Emil, 23.34 Uhr in Berlin. wahrscheinlich müssen wir uns in ein paar Jahren bald schon mal nochmal zusammensetzen und schauen, wo ihr entsprechend steht.
Das können wir sehr gerne machen.
Das ist, ich weiß noch, du hast in 2016 das erste Mal mir von diesem Thema erzählt gehabt. Ja? Aber jetzt auch schon zu sehen, was seit 2019, seitdem du gesagt hast, ich gehe in die Richtung geschehen ist, ist beeindruckend. Und ja, hey, ich danke dir für diesen Blick in die Zukunft.
Absolut, sehr gerne, immer gerne.
Danke für diese In Good Company.
Danke dir.
Und ich würde sagen, auf ein langes Leben.
Danke dir. Dir auch.
Danke dir.